Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
Never waste a good crisis. Unternehmer erzählen, was sie in der Krise gelernt haben.
Stellen Sie sich vor, Sie haben eine kleine Kette, die Spielwaren verkauft. Das Geschäft läuft gut, Sie expandieren. Vor kurzem haben Sie Ihren 10. Standort eröffnet. Und dann das. Wegen einer großen Gesundheitskrise müssen Sie 9 Ihrer 10 Geschäfte schließen. Die Umsätze sind weg. Die Hausbank wird nervös, Ihre Mitarbeiter fürchten um ihre Jobs. Und das Schlimmste, Sie haben keine Ahnung, wie lang das Ganze dauert. So war die Situation des Kristallriesen Swarovski im April 2020, kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie. Nur, dass es nicht um 10 Standorte, sondern um 3000 Swarovski-Stores weltweit ging. Willkommen zu unserer neuen Folge des Trend CEO Podcast, der sich mit Krisenmanagement und bisherigen Lehren aus Corona beschäftigt. Mein Name ist Bernhard Ecker und ich war diesmal in Tiroler Wattens. Dort befindet sich das Headquarter des Kristallriesen und ich habe mich dort mit Robert Buchbauer getroffen, einem Ururenkel des Firmengründers Daniel Swarovski. Buchbauer wechselte ausgerechnet im April 2020 an die Spitze von Swarovski. Über 35.000 Mitarbeiter hatte Swarovski vor der Krise, von 7.000 hatte sich inzwischen getrennt. Vor allem in der Schmuckendfertigung in Thailand und Vietnam, aber auch am Stammsitz in Wattens, wo die Frage, wie viel am Ende übrig bleibt, letzten Sommer zu erbittertem Streit führte, sowohl in der Corona-geschüttelten Tiroler Landespolitik als auch zwischen den unterschiedlichen Swarovski-Familienstämmen. Was muss man als Manager in so einer außerordentlichen Situation können, Herr Buchbauer?
Das Wichtigste ist, extrem fokussiert zu bleiben in so einer Situation. Es gibt da, es fühlt sich so an, es gäbe 100 Brände und man steht mittendrin. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass man ein bisschen nach oben versucht zu kommen, um nach unten zu sehen und zu schauen, was ist es denn eigentlich, wo sind die größten Themen, was muss man sofort machen und was hat auch noch Zeit, weil alles gleichzeitig überhaupt gar nicht machbar ist.
Was bedeutete das bei Swarovski konkret?
Was wir getan haben, ist die Zuständigkeiten geklärt. Funktionale Organisation. Wir haben sofort die Business Units aufgelöst, wie wir sie gekannt haben, und zwar innerhalb eines Tages. Natürlich hat es in der Umsetzung etwas länger gedauert, aber es ist erstaunlich schnell gegangen. Damit die Entscheidungswege klar sind. Weil es war vorher ein Konsensualprinzip, das wir anwenden konnten, das wir uns leisten konnten mit diesen Business Units, die ja recht unabhängig voneinander geführt wurden. Das war in der Situation, wäre das wahrscheinlich tödlich gewesen. Ja? Weil wenn man debattiert über längere Zeiten in einer imminenten Krisensituation, dann kann das ganz böse ins Auge gehen. Und das andere war dann gleichzeitig Liquidität. Liquidität musste abgesichert und musste beschafft werden. Und es ist uns gelungen, innerhalb kürzester Zeit liquiditätsmäßig abzusichern, indem wir uns mit einer größeren Bankengruppe die entsprechende Finanzierung gesichert haben, eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt, als andere vielleicht noch gedacht haben, sie können von Reserven über die Krise drüber kommen, haben wir uns das abgesichert. Ich kann aus heutiger Sicht ja sagen, wir hätten es auch ohne wahrscheinlich bewältigen können, aber das haben wir damals nicht gewusst. Ja. Und wir haben nicht gewusst, wie lange 90% der Stores zugesperrt sind. Die emotional am herausforderndsten Aktivitäten gehen damit einher, weil wenn man sagt, Liquidität managen, heißt das Arbeitsplätze abbauen. Die größten Kosten und damit Liquiditätstreiber sind Arbeitsplätze. Ja. Das ist so traurig es klingt, aber das ist die Wahrheit. Ja, die ganzen anderen Kosten, da kann man einfach mal auf Stopp drücken bei sehr vielen Dingen. Und manchen Dingen kann man gar nichts machen, weil einen Store habe ich oder ich habe ihn nicht. Die Miete muss ich also bezahlen. Man kann natürlich nachverhandeln. Das sind auch alles so Dinge, die wir dann gemacht haben, um da weiter runterzufahren. Aber das Thema Abbau und Anpassung der Kapazitäten, und zwar weltweit, hat uns da natürlich verfolgt. Einerseits hier am Standort, weil er einer der größten ist, auf einem Ort. Aber auch bei den großen Standorten in Asien, wo wir den Schmuck entfertigen, wo wir auch also tausende Leute abbauen mussten über diese Zeit.
Eine seiner wichtigsten Erkenntnisse war, dass selbst vermeintlich unsinkbare Schiffe sinkbar sind.
Beim besten Willen und bei auch tollen Online-Umsätzen, die wir durchaus einfahren konnten, aber 80-90% der klassischen Distribution kann man damit nicht vollständig kompensieren. Also da haben wir dann schon Umsatzeinbußen von 30-40% über das ganze Jahr gesehen einstecken müssen. Und das ist dann eine Situation, in der muss man schnell handeln. Also auch das steigste Unternehmen kann das nur über kurze Zeiträume überleben.
Auch davor gab es schon eine Krise. Swarovski fertigt ja nicht nur Kristallwaren für Endkunden, die dann im Geschäft gekauft werden, sondern hatte lange ein profitables Geschäft mit Kommerzkunden, etwa Firmen aus der Textilwirtschaft, denen man en gros lose Kristalle oder Halbfabrikate verkaufte. Wie ist es zur Strukturkrise in diesem Business-to-Business-Geschäft B2B gekommen?
Dieses B2B-Geschäft ist in den letzten eigentlich hat es schon 2007 begonnen, immer mehr unter Druck bekommen von einer fast traumhaften Alleinanbieter-Situation in die Hyper-Competition, kann man sagen, also in ruinösen Wettbewerb rein über einen Zeitraum von weniger als 10 Jahren, weil zu irgendeinem Zeitpunkt einfach die Eintrittsbarrieren in diesen Markt gefallen sind. Wir konnten sehr lange über unser Know-how und unsere Technologie da sehr attraktive Preise durchsetzen und halten. Irgendwann einmal ist das aber aufgebrochen. Ja, auch wenn die Technologie heute noch immer unsere ist und im obersten Segment absolut ihre Berechtigung hat, aber in der Breite, in den Mengenmärkten und in den Volumensmärkten sind wir heute bei Preispunkten, die kann ein Unternehmen, das in Europa seine Wurzeln hat, in Europa produziert und europäische Werte vertritt, nie und nimmer erreichen. Das ist einfach vorbei. Ja. Weil wir sprechen da vom Umgang mit Menschen, mit Ressourcen, mit der Umwelt, mit Grauzonen, die von diesen Wettbewerbern überschritten oder durchschritten werden, bis ins sehr, sehr dunkelgraue hinein, würde ich sagen. Und all die Dinge helfen denen natürlich, diese Preise zu erreichen. Das wollen und können wir. Deshalb haben wir uns entschlossen, uns da rauszuziehen aus dem Massensegment im B2B-Bereich.
Leistbarer Luxus, attainable luxury, ist das neue Zauberwort, wie sich Swarovski nach der Krise positioniert. Aber was heißt das? Es steht bei Swarovski.
Für die Art und Weise, wie man sich als Marke nach außen zeigt. Das sind andere Codes, die man verwendet als in dem Premium-Geschäft. Und diese Dinge darf man da halt auch immer weniger tun. Es geht zum Beispiel um das Thema marktschreierischer Ausverkauf. Ja, es geht im Premium-Segment 3-4 Mal im Jahr ohne weiteres im Attainable Luxury Segment ist man vielleicht gar nicht von den Preisen gar nicht so unterschiedlich, aber man versucht viel mehr den vollen Preis durchzusetzen und das über die Qualität, über das Design und über den Anspruch, den das Produkt stellt. Man kommt ein bisschen weg von dem In-and-Out-Gedanken, ja, neue Neuheit rein, 3 Wochen im Laden und dann schon wieder weg, sondern versucht eben langlebigere Kollektionen wieder zu machen, die mehr Substanz haben und durchaus vielleicht am kulturellen Anspruch gerecht werden und nicht nur so diesem Fast-Fashion-Gedanken, den die ganze Industrie ein bisschen erleben ist in den letzten Jahren.
Beim globalen Netzwerk an Swarovski-Geschäften kommt es zu einer Neuaufstellung. Motto: weniger ist mehr.
Wir hatten oder haben insgesamt ein Netzwerk von ungefähr 9000 Points of Sale weltweit. Und davon sprechen wir ungefähr zwei Drittel in einem Multi-Brand-Umfeld, durchaus eigentlich zu 100% durch Dritte abgedeckt. Mhm. Und dann haben wir ein Netzwerk von ca. 3000 Monobrand-Geschäften, die zu etwas mehr als 50% von uns selbst betrieben werden und die anderen 50% oder etwas weniger als 50% durch Dritte, aber durchaus in einem Swarovski-Markenauftritt, der jetzt aus Endkundensicht nicht unbedingt unterscheidbar ist, unseren Corporate Design Guidelines folgt. Und insgesamt werden wir unser Distributionsnetzwerk um circa 3000 Points of Sale anpassen. Der größte Teil wird natürlich aus dem Multi-Brand-Umfeld kommen, weil dort, wenn man von der Qualität der Verkaufspunkte spricht, die größten Aufräumungsarbeiten liegen, wie es immer in der Natur der Sache ist.
Aber es gibt auch Neues, und das ist eine wesentliche Lektion, wenn die kritischste Phase überwunden ist. Wieder Lust an der Kreation finden und umsetzen. Gerade bei einem Unternehmen wie Swarovski ist das praktisch Lebenselixier. In der Krisenzeit wurde ein neuer Shop-Typ quasi erfunden. Nun gibt es global bereits 30 dieser sogenannten Instant Wonder Stores, einen davon in Wattens.
Wir sind bewusst mit einem Konzept reingegangen, das noch nicht standardisiert war. Und die haben die ersten 30 eigentlich handgemacht, aber durchaus ästhetisch sehr ansprechend eröffnet. Und jetzt kommt die Umarbeitung in ein standardisiertes Retail-Konzept, das dann ab dritten Quartal auch in dem weltweiten Rollout schon kommt. Also da sind wir extrem schnell gewesen, muss man wirklich auch sagen, wir sind sehr stolz auf unsere Teams, auf unsere Mitarbeiter, die da unglaubliche Energie reingesteckt haben, sehr viel aus dem Homeoffice raus auch gemacht haben, was für uns auch noch alle neu war, zusätzlich zu der Krisensituation, und sind da sehr, sehr weit gekommen. Mhm. Produkt haben wir auch noch gemacht. Mhm. 3000 neue Designs in der Zeit entwickelt, eine neue Designsprache entwickelt, eine neue Kreativdirektion implementiert. Also da hat sich schon Werbekampagne haben wir auch noch gerade dazu gemacht. Da hat sich einiges getan.
Herr Buchbauer, wenn man mitten in eine multiple Krise gerät und ein Unternehmen dieser Größe durchsteuern muss und eine gewaltige Transformation stemmen muss, hat man da zwischendurch Zweifel oder einen Kräfteverschleiß, der einen zweifeln lässt?
Ich werde es so lange machen, solange es notwendig ist, dass ich das vorantreibe. Ich habe es begonnen und so ein Stück weit, ein schönes Stück weit vorangebracht. Ich glaube, es ist noch viel zu tun und das fertig zu machen. Unter der Voraussetzung, dass unser neues Aufsichtsgremium das auch so möchte und den Weg vorwärts bestätigt. Und wenn das der Fall ist, dann würde ich mich freuen, das noch eine Zeit lang zu machen. Ewig werde ich es nicht mehr machen, weil irgendwann ist es auch eine Energiefrage. Aber für ein paar Jahre reicht sie schon noch direkt.
Das war unsere neue Folge des Trend CEO Podcast. Ich wünsche Ihnen, geschätzte ZuhörerInnen, viel Energie für all das, was Sie in Ihrem Leben in nächster Zeit anpacken. Bis zur nächsten Folge unserer Serie Never Waste a Good Crisis.